Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 572 vom Audiocast von CC2 TV. Jetzt mal rückwärts gesagt. Normal sage ich es immer in einer anderen Reihenfolge. Ich begrüße alle Damen ganz herzlich, alle Herren ganz herzlich, alle, die sonst irgendwie zuhören, genauso herzlich und freue mich über jeden, der wieder dabei ist. So, als erstes möchte ich etwas für die Meckerer tun, die immer sagen, das ist doch kein Computerclub, ist es auch nicht. Es ist ein Magazin für Wissenschaft und Technik, so wie das seit über 30 Jahren genannt wird, im Untertitel. Und der Computerclub ist so der Name. Aber was es wirklich ist, beschreibt etwas anderes, weil man über so lange Zeit ja gar nicht einen einzigen Titel immer gerecht werden kann. Die Welt dreht sich weiter und heißt jeden Tag anders. Wir haben ein anderes Datum jeden Tag. Und wir haben Wahlen und haben andere Politiker alle paar Jahre. Ja, und deswegen geht auch diese Sendung mit der Zeit. Und außerdem ist es mein Hobby und ich lasse mir nicht vorschreiben, von irgendwelchen ganz, ganz wenigen Leuten, worüber ich zu reden habe, worüber nicht. Das nur mal vorweggeschickt. Ich bin eigentlich nicht krapitzig heute, nur es kommt mir gerade wieder so, wenn da irgendjemand schreit, ich will das nicht mehr hören und das hat's noch nie gegeben und wieso macht ihr jetzt da und darüber? Also erstmal ihr, das kann eigentlich jeder mittlerweile weglassen. Jeder weiß, dass seit 3 Jahren mindestens nur ich allein ihr bin und ihr braucht mich nicht in der dritten Person anzusprechen. Und der nächste Punkt ist, ich wundere mich ganz einfach darüber, was den Leuten einfällt. Die bilden sich irgendetwas ein, was ich sagen sollte, wenn ich das nicht tue, weil ich keine Gedanken lesen kann, vielleicht auch nicht will, dann fangen sie an zu motzen. Ja, so eine gewisse Motzkultur gehört vielleicht dazu. Das sehe ich ja auch immer wieder bei YouTube. Da gibt es auch Leute, wenn ich also sage, hier, mach das nicht so wie ich. Ich habe Ahnung davon. Ich weiß, wie es geht. Ich mache seit 50 Jahren, 60 Jahren arbeite ich mit Strom. Dann wird dann darüber gemotzt. Ist vollkommen wurscht. Warum? Wieso? Manchmal möchte ich fast sagen, es ist auch ein bisschen blöde, weil keiner sieht, dass ich unter dem Tisch einen Trenntrafo habe, der das, was ich oben auf dem Tisch an Strom habe, galvanisch vom Netz trennt. Soll heißen, für den Nicht-Elektroniker, Nicht-Elektriker, ich habe kein Null und keine Phase, sondern ich habe 2 Phasen, die aber nicht gegen Erde in irgendeiner Art einen Kreislauf bilden können. Ich könnte also jeden dieser Pole da oben anfassen, nur möglichst nicht 2 gleichzeitig. Gut, an einem Finger hätte ich eben ein paar Verbrennungen am Finger, aber der Strom würde nicht durch den Körper fließen, weil er eben nicht zur Erde fließt, weil da kein Bezug ist über diesen Trenntrafo. Das nur mal für die Fachleute dahingestellt. Lehnt euch bitte zurück. Kein Herzrasen, wenn ich mal wieder mit Strom arbeite. Und naja, und für die Motzer, macht weiter. Vielleicht habt ihr ja sonst nichts. So, es sind aber auch eine ganze Menge, viel, viel, viel mehr als die Motzer dabei, die ganz klar sagen, ja, er hat es doch gesagt und er hat es doch gezeigt und er weist doch auf die Gefahren hin. Genau das mache ich eben. Deswegen muss ich aber mich nicht ändern, muss nicht so aussehen und nicht so reden und auch nicht so handeln, wie es jedem gefällt, denn dann müsste ich ja ein paar Millionen Sendungen machen. Naja, zumindest um die 180.000, das sind die Downloads, die wir ja pro Monat haben. Nee, es sind sogar mehr. Das bezieht sich, die 180.000 bezieht sich auf 28 Tage. Das sind dann für einen Monat eben ein paar Stimmen mehr, also um die 200.000. Ja, dass da einige dabei sind, denen irgendwas nicht gefällt, die irgendwo reingucken und gar nicht wissen, worum es geht und dann einfach nur motzen, weil, weiß ich nicht, das ist eben so ganz normal. Motzen, das ist eigentlich so das erste Thema. Ich bin mehrfach gefragt worden zu der Wahl, was ich davon halten würde und wie und was. Und ich habe kein Wort über die Wahl, die gestern stattgefunden hat, verloren. Warum? Ganz bewusst, weil Erstens wusste ich selbst nicht, was ich wählen sollte. Und es ist etwas passiert, was in den letzten 60 Jahren, die ich wählen gehe, noch nie passiert ist. Ich hatte keine Lust, zur Wahl zu gehen. Ich habe, überlegt, was kommt dabei heraus? Und es war ja nun irgendwo ganz klar zu sehen, natürlich nicht die absoluten Zahlen, auch nicht die absoluten Prozentzahlen, aber die Reihenfolge der Parteien war ziemlich sicher, jedenfalls der ersten drei oder vier. So, und soll ich wählen gehen, wenn das Ergebnis sicher ist? Ich habe gedacht, die Gewinnerkonstellation, die macht nicht die Politik, wie sie notwendig ist, aus meiner Sichtweise heraus. Und da ich nichts ändern konnte, habe ich gesagt, gehst du nicht. Ja, habe ich aber auch nur gedacht. Die Familie hat mich dann auf den rechten Weg zurückgebracht und hat bestimmt, dass ich ja nun zu wählen hätte. Gut, ich wollte ja nun keinen größeren Familienkrach haben und habe mich der Mehrheit gebeugt, habe gewählt. Ich habe meine Stimme nicht abgegeben, weil ich ja in 4 Jahren wieder wählen will. Muss ich sagen. Und ich habe gewonnen. Gewonnen heißt, ich habe dieses Mal taktisch gewählt. Ich habe so gewählt, wie ich denke, dass es für uns alle am besten ist. Und was heißt das nun? Ich bin mit dem Ergebnis der Bundestagswahl zufrieden. Es ist keine Zurücklehnregierung mehr möglich, denn der weinerliche, aggressive Martin Schulz, der hat ja nun, sich nach der Wahl geoutet als irgendetwas, was ich gar nicht so beschreiben kann. Große Enttäuschung bei mir. Ich hatte ihn für seriöse und bodenständige gehalten. Und der hat gesagt, ich will nicht mehr, ich bin beleidigt, jetzt macht die SPD nichts mehr. Gut, ist ja die Entscheidung der Partei, ob sie den Weg ihres Anführers mitgeht, der kurzfristig in den Suppentopf geworfen wurde und auch keinen richtigen Geschmack hineingebracht hat, ist eine andere Frage. Aber ich finde es eigentlich gut. Große Koalition ist am Ende. Dass unsere Bundeskanzlerin Großes geleistet hat, muss man gar nicht in Abrede stellen. Dass Deutschland auch aufgrund von Angela Merkels Art und ihres Handelns in der ganzen Welt großes Ansehen genießt, was auf uns alle zurückfällt, ist auch unbestreitbar. Nur, dass diese Politik, diese schwarz-rote Politik, sehr interessengesteuert erscheint oder erschien, das war eigentlich auch mein Problem. Wenn ich mir überlege, dass das Kraftfahrtbundesamt, welches nach der Pfeife eines sogenannten Mautministers tanzt, nichts gegen die Betrüger in der Kraftfahrzeugbranche unternommen hat, dass hier dem Bürger nicht das Recht einer Sammelklage gegeben wird, dass hier der Staat einfach die Sache laufen lässt, wie sie eben läuft, dass ein einziges großes deutsches Unternehmen amerikanischen Kunden 22 Milliarden gezahlt hat als Ausgleich für den Betrug, den sie begangen haben und für das schlechte, für die Minderleistung, für Produkte, die nicht den Tatsachen entsprechen. Und dass in Deutschland gesagt wird, für uns ist die Sache doch erledigt. Pass mal auf, wir ändern dir 25 Byte in deiner Software und dann hast du gefälligst zufrieden zu sein. Das setzt man natürlich von der Steuer ab, was wir da den Werkstätten geben müssen, was ja auch so minimal ist, dass es eigentlich lächerlich ist und der Sache überhaupt in keiner Art und Weise gerecht wird. Und dann hat der Kunde zufrieden sein. Und wenn irgendwas passiert oder wie oder was und wenn trotzdem Fahrverbot kommt oder interessiert uns nicht mehr. Wir sind raus aus der Nummer. Ja, ein Betrüger, der sich selbst freispricht von seinem Betrug und anderen Riesensummen zahlt und nur den eigenen Landsleuten nicht, da muss man nicht drüber sprechen. Ich meine, dass diese Verkaufszahlen so massiv eingebrochen sind, okay, und dass mittlerweile viele, viele Händler und die Händlerorganisation gegen dieses Unternehmen klagt, das muss man sich überlegen, die eigenen Händler klagen gegen sie, und dass auch das als absurd bezeichnet wird vom Hersteller, das ist wirklich absurd. Aber da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Das ist aber einer der ganz wichtigen Punkte, weswegen ich der Meinung bin, dass diese große Koalition zum Glück beendet ist. So, was brauchen wir also? Und warum bin ich zufrieden mit dem Ausgang der Wahl? Ganz klar. Denn ich hoffe, dass der Anführer der SPD nicht noch umfällt. Ich meine, das wäre ja dann noch schlimmer. Und dass es eine andere Koalition gibt. Die Grünen sind ja keine schlechte Partei. Die haben manchmal spinnende Ideen. Die haben sogar blödsinnige Ideen gehabt und sind damit in den Wahlkampf gezogen. Aber im Grunde ist es eine Partei für Umwelt und Zukunft und Ökonomie und Ökologie, wenn auch einige ziemlich verbissen sind. Aber gut, der Biss geht im Laufe des Alters ein bisschen zurück. Wäre doch eine gute Geschichte. Und die FDP... Na, Lindner, kann man denken, was man will, ist nicht so mein Fall, aber auch da sind viele gute Ideen und gute Ansätze da. So, und dann die CSU, naja, dieser Krawallbruder Seehofer, der da gestänkert hat und auch mit an dem Misserfolg der Union kräftig beteiligt war, so sehe ich das jedenfalls. Dem bleibt ja auch nichts anderes übrig mit seinen 6% Anteil, die er da hat, oder seinen 33, irgendwas in Bayern, das wirklich ein miserables Ergebnis ist. Franz Josef würde sich im Grab umdrehen, aber der ist ja nicht vernetzt, ist ja nicht verkabelt. Das hat ja der Mautminister verbockt, das hat er nicht hingekriegt. Er hat nur eine sinnlose Maut durchgedrückt, aber nicht dafür gesorgt, dass die Menschen in Deutschland wirklich an schnelles Internet angebunden sind. So, und wenn die vier sich zusammensetzen. Und auch die CSU hat gute Ansätze, soziale Ansätze. Das ist ja nicht eine schlechte Partei, nur weil einer immer vorn wegläuft und meckert. Nein, da sind ja viele gute Ideen drin. So, und wenn man jetzt wirklich diese ganzen Ideen zusammenbringen muss und auch eine CDU als stärkste Fraktion muss auf die anderen eingehen, denn sonst kann sie nicht regieren. Das finde ich auch gut. Jetzt haben wir nicht nur zwei Parteien, die quasi im Gleichschritt marschiert sind, also eine SPD, das S müsste man in dem Namen eigentlich streichen, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, der Regierung, sondern wir haben jetzt verschiedene Richtungen, die sich aber im Grunde gleich sind oder zumindest einigen können auf ein neues, sozialeres, gerechteres Deutschland. Warum ist eigentlich der Schulz dann bei Gerecht nicht dabei? Naja, er soll in der Schmollecke bleiben, ist ja nicht schlimm. Und davon bin ich auch überzeugt. Ich bin davon überzeugt, wenn diese hochwahrscheinliche Jamaika-Kommission ihre Arbeit aufnimmt, dass dann deutlich die Handschrift der Grünen und der FDP und der CSU zu lesen sein wird. Ja. Und eine etwas breiter aufgestellte, thematisch breiter aufgestellte Regierung kann uns nur nutzen, denke ich mal. Also, es hätte schlimmer kommen können. Ich meine, von der AfD, von diesem Rührtopf der Unzufriedenen und der, ja, irgendwo ist ja wohl auch der Sammelpott der NPD, wenn man so manche Mitglieder da betrachtet und die Historie, die Geschichte, wie es und wo sie herkommen. Ich denke mal, dass sie sich anfangen werden, selbst zu schlachten. Und dennoch ist es gut, dass es sie gibt. Und dennoch ist es richtig, dass die Menschen, die sich abgehangen fühlen, die sich verkannt fühlen, die sich unterdrückt fühlen, die sich zurückgesetzt fühlen, die sich verunsichert fühlen, die das aber nicht so fein und sauber artikulieren können wie manch ein Politiker, die dann einen Sammeltopf gesucht und gefunden haben, wo die Parteiführung populistisch ihnen nach dem Maul geredet hat, damit sie denen überhaupt hinterhergelaufen sind, dass diese Gruppierung die jetzt auf knapp 13% gekommen ist, einen solchen Druck auf die anderen Parteien ausübt? Denn alle Parteien haben ja an die AfD kräftig abgeben müssen. Und dass man langsam auf die Idee kommt, Mensch, wir haben ja Menschen in Deutschland, um die wir uns kümmern müssen. Nicht nur Großkonzerne, nicht nur Banken, nicht nur Lobbyisten. Und das ist der Erfolg, den wir der AfD zu verdanken haben. Und vielleicht auch noch ein paar Jahre verdanken können, denn die werden nicht den Mund halten, die werden schon entsprechend hoffentlich mit legitimen demokratischen Mitteln einen Diskurs anzetteln, der den anderen Parteien so viel Angst macht, dass bei der nächsten Bundestagswahl möglicherweise noch mehr schief gehen kann. Also Demokratie gelebt. Ich bin stolz auf diese Demokratie, dass sie so ist. Und man sollte das nicht abtun, nicht negativ betrachten. Es ist ein normaler Weg in einer gesunden Demokratie, dass Menschen, wie wir alle, die irgendwo rumlaufen, dass die plötzlich sich über verschiedene Wege artikulieren können. Wir können natürlich nicht von 61 Millionen Wählern jede Meinung zufriedenstellen. Aber man kann doch grobe Gruppen bilden, und das sind eben unsere Parteien. Und aus diesen groben Gruppen heraus, ja, dann gibt es eben unterm Strich für keinen das Richtige, aber für die Masse etwas Gutes. So viel zur Wahl. Danke an alle, die gewählt haben. Danke, dass die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und jetzt haltet nicht den Mund nach der Wahl, sondern redet weiter, macht weiter. Sprecht mit euren Abgeordneten, sprecht mit euren Politikern. Tretet ihnen nicht nur auf die Füße, sondern auch ein bisschen höher, wenn es sein muss. Wir müssen wirklich mehr für das Volk tun. Wir müssen sozialer werden. Wir müssen was für die Alten tun. Wir müssen etwas für die Bildung tun. Wir müssen, ach komm, das wisst ihr alles selbst viel besser. Also noch einmal vielen Dank an alle, die gewählt haben. Ihr habt es gut gemacht. Und vielen Dank an meine Familie, dass sie mich zur Wahl gezwungen haben. Ich habe es auch gut gemacht. Ich habe das ja nun mehrfach gesagt in der Fernsehsendung, warum ich nur noch die Sendung auf YouTube einstellen werde. Der Arbeitsaufwand ist viel geringer. Wir müssen nur eine Version ausspielen. Sie muss nur einmal hochgeladen werden. Und jeder kann sie sich in jedem möglichen denkbaren Format dort holen, was auch immer holen heißt. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn sich jemand die bei YouTube herunterlädt. Ich weiß nicht letztendlich, wie die Rechtslage ist, aber ich mache die Sendung ja, damit sie gesehen werden, damit die Leute diese Sendung auch wirklich konsumieren können und nicht, dass sie irgendwo versteckt oder sonst wo bleibt. So, wenn YouTube da etwas dagegen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass YouTube gegen den einen oder anderen gezielt vorgehen werden würde bei einer so unsicheren Rechtslage, denn wir haben ja nun das Recht zur Privatkopie und jemanden, denen es erwischt, dass sie einen Downloader verwenden, wenn das überhaupt feststellbar ist von den Google-Männern, dass dann irgendetwas passieren würde. Das ist eigentlich jenseits meines Denkvorganges, meines Denkbereiches, meines Denkhorizontes. Ja, also das ist soweit schon ganz klar. Man kann es in allerhöchster Qualität oder in der miesesten Qualität herunterladen, so wie man es eben braucht, wie man es will. Wenn man auf einer kleinen Guckkiste unterwegs etwas sehen will, braucht man natürlich nicht die Sache in Full HD zu laden, das ist auch ganz klar. Aber dann gibt es natürlich auch noch welche, die jetzt aus ihren Löchern kommen und sagen, ja, aber meine Konstruktion und mit meinem Rechner und mit meinem Downloader und mit meinem, ja, Kinders, die Welt ändert sich. Und ich kann mich auch nicht zurücklehnen und sagen, so, ich möchte alles ganz gern so haben, wie ich es für mich am bequemsten ist. Ich muss mich arbeitsmäßig nach der Decke strecken. So, und da ist diese Lösung für mich die absolut gute. Und es gibt ja auch genügend Hinweise. Jeder, der es nicht mitbekommen hat, der möchte doch einfach bitte mal in das Forum sehen. Da gibt es im offiziellen Bereich einen Faden, in dem diese Dinge diskutiert werden, wie man denn an die Sendungen jetzt rankommt in unterschiedlichen Versionen. Da gibt es genügend Links für File-Konverter und sonstige Sachen. Und dann habe ich gelesen, dass auch Humphrey betroffen ist, dass seine Ideallösung nun nicht mehr automatisch funktioniert und dass ihm das so ein bisschen stört, dass er nun Hand anlegen muss. Ja, tut mir leid, Humphrey, aber gerade bei dir, und du hast es ja auch schon anklingen lassen, da ist doch die Fähigkeit vorhanden, eine Lösung zu finden, das zu automatisieren, wenn eine neue Sendung avisiert wird, dass dann ein Skript hingeht und das, was du mit der Maus oder mit der Tastatur machen müsstest, automatisch für dich tut. Und da ich weiß, dass du das kannst und auch gut kannst, meine Bitte, da mach es doch. Und stell es doch bitte allen denjenigen, die auch so gern die Sache bequem haben möchten, zur Verfügung. Es gibt Lösungswege, die relativ einfach zu realisieren sind. Und das wäre wirklich ganz toll, wenn du dafür ein Skript entwickeln würdest und dieses dann über das Forum oder, wenn du es gestattest, auch über die Homepage allen zur Verfügung stellst, die nach wie vor und wieder automatisch die Sendungen haben wollen, in dem gewünschten Format. Das kommt ja dann noch dazu, dass das dann auch ganz automatisch gehen könnte. Also, es gibt Lösungen, wir müssen sie nur gehen und wir müssen nicht darauf warten, dass die, wie haben die Leute es früher, die gebratenen Enten in den Mund fliegen oder so etwas. Das war das die Sache mit dem Schlaraffenland. Der große Vorteil ist dann natürlich auch, dass man selbst in der Hand hat, was man wie, wann, wo hinladen will, in welchem Format und so weiter, dass man nicht mehr auf irgendwelche Dienste außer Haus angewiesen ist, ob sie funktionieren, wie sie funktionieren und dass das auch relativ unkontrollierbar wird, was man tut, was man lädt, woran man interessiert ist. Also, wäre meine Bitte an Humphrey, wäre dann ein Vorschlag an alle, die die Bequemlichkeit mögen, einfach mal so ein bisschen Gehirnschmalz einzusetzen und dann diese Lösung zu verbreiten. Damit dürfte das Problem eigentlich komplett beseitigt sein. Neue Welt, neue Zeiten, alles wird besser, nur man muss erst mal diese Tür zum Besseren aufstoßen. Diese Quatschkommoden, wie ich sie nenne, diese Google Home und Echo von Alexa und so weiter. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Die sind ganz, ganz, ganz extrem. Die werden auf der einen Seite vollständig verdammt von einigen Leuten als Spionagekisten und was weiß ich was und irgendein Werkzeug für Oberdumme, die sich sowas in die Ecke stellen. Und auf der anderen Seite hochgelobt von Technikfreaks und Technikwahnsinnigen, die begeistert sind von dem, was hier geleistet wird. Und die bekomme ich also jeden Tag wieder zu hören und zu lesen. Finde ich gut. Die ganze Bandbreite dessen, was mit dieser neuen Technologie, die ja vor 2 Jahren begann, Raum zu greifen, angestoßen worden ist, ja, die macht im Grunde genommen klar, dass wir sehr unterschiedlich auf die Technik zu und mit ihr umgehen. Nur wie ich schon in der Sendung sagte, es hat keinen Sinn, wenn ich eine gefährliche Straße überquere und der nicht ausweichen kann. Ich kann auch dieser Technologie nicht ausweichen. Da ich dann sage, nein, ich mache die Augen zu vor der Gefahr und gehe dann über die Straße. Das geht schief. Und genauso wird es schief gehen, weil diese Technologie künftig in unendlich vielen Geräten sichtbar oder unsichtbar Dienst tun wird. Viele Maschinen werden mit uns sprechen und wir wissen nicht, wo das, was diese Maschine in Anführungszeichen hört, sie kann ja nicht in Wirklichkeit hören, hingeht, analysiert wird, gespeichert wird, zusammengeführt wird oder sonst etwas. Die Leute machen sich keine Gedanken darüber, wenn sie auf irgendein Like klicken, dass auch das erkannt, gespeichert, ausgewertet wird. Dass ihre Zahl-Zurück-Karte, diese Payback-Karten da, dass man sich da durchsichtig macht und nach außen ganz klar erkennbar macht, was man für Vorlieben hat. Die Forscher gehen ja heutzutage hin und wollen aus dem Einkaufsverhalten herauslesen können, was für eine Partei der Einkäufer wählt. Ob es nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Man kann sicher irgendwelche Tendenzen und Trends herauslesen. Aber okay, nur es gibt noch einen ganz großen weiteren Aspekt. Und den sollten all diejenigen, die diese Techniken verdammen, sich auch mal vor Augen führen. Keiner wird gezwungen, das bei sich zu Hause einzusetzen. Aber ich habe selbst bei uns in der Ortschaft wieder erlebt, dass häusliche Unfälle, einfach mal so ein Treppen runterfallen, plötzlich dazu führen, dass man im Rollstuhl sitzt, sich nicht mehr bewegen kann, wenn man Glück hat, vielleicht noch die Arme bewegen kann und nach einem aktiven Leben plötzlich irgendwo eingesperrt ist im eigenen Körper. Oder alt werden wir alle. Und viele Ältere sind einsam. Es gibt keine Großfamilien mehr. Dann kommen am Wochenende vielleicht die Kinder zu Besuch oder die Enkel. Und in der Woche ist man regelmäßig allein oder auf fremde Personen angewiesen. Wenn diese Menschen alle Zugang zu solchen Spracheingaben für irgendwelche Großcomputer von irgendwelchen Großkonzernen haben, sich mit denen unterhalten können, einfach mal Nachrichten hören, irgendwelche Musik aussuchen können, obwohl sie sich nicht bewegen können, einfach nur per Sprache, sich einen Witz erzählen lassen können, vielleicht in Kürze sogar darüber telefonieren können und das sogar noch kostenlos. Und der nächste Schritt dann vielleicht auch videotelefonieren können mit Gleichgesinnten, mit Schicksalskollegen, mit Alterskollegen, ohne sich bewegen zu müssen. Dass sie Essen bestellen können, dass sie Maschinen steuern können, Licht einschalten können, Fernsehgeräte einschalten können, Haustür öffnen können, Türsprechanlage betätigen können. Dass all diese Sachen plötzlich die Welt für diese eingeschränkt leben müssenden Menschen wieder größer macht, das ist für die ein Segen. Wenn man solchen Leuten etwas vorführt und zeigt, dann sind die einfach nur happy, dann sind die nur glücklich. Bisher mussten sie aufstehen, versuchen oder sie konnten es nicht oder warten, bis jemand kommt und ihnen irgendetwas einschaltet. Da fällt die Fernbedienung auf den Boden vom Fernsehgerät und sie können sie nicht mehr aufheben und warten stundenlang, weil ihre Lieblingssendung oder sonst was kommt, damit sie etwas Abwechslung haben. Und wenn man das jetzt alles mit Sprache steuern kann, darauf geht der Weg hin, dann ist das für diese Menschen einfach nur ein großes Glück. Und deswegen sollten alle diejenigen, die diese Technologie verdammen, sie ruhig weiter verdammen. Aber lasst bitte die anderen, die sie haben wollen, weil sie entweder Spaß dran haben oder weil sie ihr Leben wieder reicher und glücklicher machen, lasst die doch ihren Spaß daran haben und versucht es nicht kaputt zu machen. Denn der 80-jährigen Oma, die im Rollstuhl zu Hause sitzt und sich nicht mehr frei bewegen kann und angewiesen ist darauf, dass man ihr hilft, Handreichungen macht und abends das Licht anschaltet oder sonst etwas, der ist es vollkommen scheißegal, ob ihre Wünsche, die sie der Maschine sagt, bei Google oder bei Amazon oder bei Apple irgendwo gespeichert werden. Das könnt ihr mir glauben. Die ist nur zufrieden damit, dass sie plötzlich wieder mehr an der Welt teilnehmen kann als bisher. Also denkt bitte auch mal von dieser Seite daran. Und es gibt ja auch junge Menschen, die sehbehindert sind und die damit auch wieder einen größeren Bereich des Lebens haben, an dem sie teilnehmen können. So, jetzt denkt nach. Offensichtlich ist es ein neuer Paradigmenwechsel. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes mit dem Aktenzeichen Groß I Zeppelin Richard 11/16. Dabei geht es darum, dass Vorschaubilder, die in einer Suchmaschine gezeigt werden und die automatisch aus dem Internet geladen, gesucht, gefunden und bearbeitet worden sind, nicht genehmigt werden müssen von dem Rechteinhaber. Das heißt, der Suchmaschinenbetreiber, der muss nicht mehr dafür haften, dass Bilder, die er in seiner Suchmaschine anbietet, vielleicht aus Quellen kommen, wo sie illegal hin kopiert worden sind. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo ein Bild klaue und stelle das auf meiner Homepage und Google kommt mit seinen Bots und greift dieses Bild ab und bringt es in die eigene Suchmaschine in irgendeine Vorschau, muss Google dafür nicht haften. Das Problem dabei ist natürlich, bisher war es nicht so. Bisher hat man gesagt, okay, die mussten davon ausgehen, dass diese Bilder möglicherweise illegal irgendwie ins Internet gekommen sind. Das wird jetzt umgekehrt. Das heißt also, jedes Bild, was, und wie sagt dann das Gericht, von dem Anbieter einer Suchmaschine kann nicht erwartet werden, dass er überprüft, ob die von der Suchmaschine in einem automatisierten Verfahren aufgefundenen Bilder rechtmäßig ins Internet eingestellt worden sind, bevor sie auf seiner Internetseite als Vorschaubilder wiedergibt. Ja, es ist schon ein bisschen problematisch. Gut, auf der einen Seite, und deswegen sprach ich auch von Paradigmenwechsel, ist es ja so, dass hier irgendwie das digitale Leben, was zu unserem natürlichen Leben gehört, abgebildet wird. Also so eine Art Stadtplan für das Internet gemacht wird. Und wenn irgendwo ein Haus in der realen Welt gebaut wird, ohne Baugenehmigung, und ich nehme das in einen Stadtplan mit auf, in einen Lageplan und mit vielleicht sogar mit Bildern, dann kann ich natürlich auch nicht dafür haftbar gemacht werden, dass dieses Haus illegal gebaut worden ist. Wenn jetzt aber das Gericht sagt, und da habe ich so ein klein wenig Bauchschmerzen damit, dass der Anbieter nicht dafür haftbar gemacht werden kann, wenn diese Bilder in einem automatisierten Verfahren aufgefunden werden. Heißt das doch mit anderen Worten, wenn ich als Mensch irgendwo drauf stoße, mehr oder weniger zufällig, und diese Bilder dann irgendwo verlinke, dann kann ich dafür haftbar gemacht werden? Hier hat das Gericht eine böse Falle eingebaut, denke ich. Also wie kann denn ein Programm, ein Bot, der im Internet sucht, von einer Firma, einem Betreiber losgeschickt worden ist, wie kann denn dieses komplexe Gebilde aus Mensch und Maschine und Software straffrei bleiben? Und bei mir als Mensch wird diese Straffreiheit nicht ganz klar herausgestellt. Also irgendwas hängt hier noch kräftig, und das ist wahrscheinlich auch noch nicht das letzte Wort, denn bisher hat der Europäische Gerichtshof der EuGH, der Gerichtshof der Europäischen Union, so rum ist es richtig, noch gesagt, dass bei gewerblichen Internetangeboten vermutet wird, dass der Betreiber die Illegalität des verlinkten Inhalts kannte. Aktenzeichen Cäsar-160/15. Ja, aber für Google soll das jetzt nicht gelten. Naja, man wird sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ein interessanter Aspekt in einer weiterentwickelten Welt. Und wenn ich mir überlege, das kann natürlich, egal wie das Rechtsempfinden des Einzelnen das nun interpretiert, dafür sorgen, dass es einen weiteren Wechsel im Bewusstsein der Menschheit gibt, so wie damals, als Google angefangen hat, die Welt zu fotografieren, und einige Leute sich vehement dagegen gewehrt haben und gesagt haben, das geht nicht, da musst du die Genehmigung haben. Und mittlerweile sieht es aber so aus, dass diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben, auf die wird oft mit dem Finger gezeigt, weil sie ja bei Google Street View nicht sichtbar sind und irgendwie verpixelt oder sonst etwas sind. Die Meinung der Menschen ändert sich, im Laufe der Zeit. Und wenn eine Sache wie Street View zur Gewohnheit wird, dann stört es schon, wenn da irgendwelche Quertreiber drin sind. Auch in der Reifenindustrie denkt man über Recycling nach als Grundstoff für neue Reifen. Und man denkt auch darüber nach, neue Wege zu gehen. Michelin hat jetzt ein Projekt, bei dem sie doch relativ weit fortgeschritten sind und auch schon Muster vorgeführt und gezeigt haben, bei denen der Reifen für selbstfahrende Autos, ist das gedacht, keine Luft mehr benötigt, sondern das ist einfach ein, sagen wir mal, so eine Art Grundrad. Und darauf wird mit einem 3D-Drucker ein Profil gedruckt, gespritzt, wie man das auch immer nennen soll. Dieses Profil kann unterschiedlich sein. Es kann einmal, was man zuerst hier vorgestellt hat, etwas sein, das relativ weich ist, ähnlich wie ein Schwamm sieht es aus, aber sehr fein strukturiert, wird aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. Also, wenn ich das so lese, was sie da nehmen, Orangenschalen, Blechdosen, Melasse, Bambus, Heu, Naturkautschuk, Papier, Stoff, Elektronik und Plastikabfälle, Reifenchips und so weiter. Das ist schon irgendwo irre. Das irgendwie zusammengemengt und in einen 3D-Drucker hineingenagelt. So, und dann denkt man sich beim Reifenhersteller, wenn ich also mit den Reifen unterwegs bin und will zum Beispiel im Herbst in die Berge fahren, wo eventuell schon Schnee liegt und ich brauche Winterreifen, ja, dann fahre ich zu einer Druckstation und sage, druck mir mal das entsprechende Profil drauf. Und innerhalb von einer halben Stunde habe ich dann eben den Umweltbedingungen angepassten Reifen auf dem Auto. Wobei bei selbstfahrenden Autos vielleicht macht das Auto dann das ja selbst. Es gibt eine ganze Reihe Vorteile, wie man verlauten ließ. Und zwar soll dieser Reifen sehr geringe Geräuschentwicklungen aufweisen und einen sehr hohen Fahrkomfort haben, also Federung, gut, Schwamm ist klar, sitzt man sehr bequem drauf, warum soll das Auto nicht auch bequem drauf stehen? Und es soll erstmal für diese selbstständigen, autonom fahrenden Fahrzeuge versucht werden, in den Markt zu bringen, aber auch für andere Sachen, wie zum Beispiel Golfcaddies und ähnliche Sachen, die so langsam über die Wiese fahren, denkt man sich aus, dass man da speziell für den Untergrund angepasste Räder, Reifen einfach mal schnell drucken kann. Ab 2018 will METI International Botschaften ins All schicken, mit der Hoffnung, dass sie von anderen Intelligenzen im Universum aufgenommen werden, möglicherweise auch beantwortet werden. Und nun bricht der Streit wieder auf, ob man das überhaupt darf, denn man könnte ja vielleicht andere Lebewesen im All auf sich selbst aufmerksam machen, auf uns, auf unsere Erde eben, auf uns Menschen. Und dass sie dann kommen könnten und uns was Böses tun könnten, umbringen, unseren Planeten für sich beanspruchen, ausbeuten oder was weiß ich auch immer. Und naja, jetzt ist erstmal ein bisschen Zoff in der Bude und man versucht eigentlich nochmal abzuwägen, ob es sinnvoll ist und oder nicht. Denn mal ganz ehrlich gesagt, man geht auch davon aus, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine Kontakte zu außerirdischen Intelligenzen oder Lebewesen, vielleicht gibt es ja was anderes als Intelligenz, was besser ist, gegeben hat. Ich denke mal, dass diese ganzen Überlegungen irgendwo so ein bisschen kurz gesprungen sind. Denn wenn es in diesem unendlichen Universum kein anderes Leben geben sollte, das wäre schon ziemlich blöde. Und wenn es Leben gibt, gibt es nicht eins, sondern Hunderte, Tausende oder Millionen, auch wenn sie weit weg sind. Und wenn die die Technologie entwickelt haben, hierher zu uns zu kommen, dann wird das kein Einzelner gemacht haben zu Hause in seiner Garage, sondern dann wird das auch kein Volk gemacht haben, dann wird das vielleicht ein Planet oder vielleicht ganze Planetengruppen, die technologisch zusammenarbeiten, gemacht haben, um etwas zu entwickeln, um so reisen zu können. Und dass genau diese dann zu uns kommen, obwohl sie ohne ihre Zusammenarbeit gar nicht zu sowas in der Lage sein könnten, so wie auch wir Menschen mittlerweile schon im Weltraum zusammenarbeiten, blöderweise nur da, in vielen Bereichen jedenfalls. Das ist einfach nur ein sehr, sehr dummer Gedanke. Und ich höre immer wieder so diese Argumente, ja, aber warum kommen die nicht, warum zeigen die sich nicht, wenn sie uns besucht haben? Ja, Kinder, eben weil sie so klug sind, weil sie nicht blöde sind, die gucken sich einen Planeten an, wo sich Menschen gegenseitig umbringen, täglich Tausende, Zigtausende, wo andere Leute unendlich reich sind und der größte Teil der Menschheit arm, dass er kaum was zu essen hat, verhungern muss. Die gucken sich an, wie Menschen Krieg führen, wo auch Hunderttausende abgeschlachtet werden und andere sitzen zu Hause vorm Fernsehen und gucken sich das an und sagen, oh, wie schlimm. Sag mal, mit solchen Außerirdischen wollte ich auch nichts zu tun haben. Da würde ich schon denken, dass sie irgendwo weiter sind und dass sie nicht eingreifen. Naja, gut, wenn sich zwei Ameisenhaufen bekämpfen, zwei Völker, greifen wir Menschen ja auch nicht ein. Und der Abstand von denen, die unendliche Entfernung durch das All in erquicklichen Zeiten zurücklegen können zu uns, der dürfte wahrscheinlich noch größer sein als unsere zu den Ameisen. Also, meldet euch ruhig, sagt, dass wir da sind, denn den Müll, den wir seit 100 Jahren ins All senden mit Radio und Fernsehen und ähnlichen Sachen, würden die ja sowieso mitbekommen. Warum nicht gezielt sagen, hör mal, es gibt doch welche, die denken, die nicht nur so einen Müll schicken wollen. Es gibt Sachen, wusste ich noch gar nicht. Es gibt einen Weltrobotikverband, IFR heißt der. Und der hat jetzt verkündet, dass der Markt für Haushaltroboter ständig wächst. Haushaltroboter, also diese blödsinnigen Fensterputzdinger, die in keine Ecke kommen und ab und zu runterfallen, die beobachtet werden müssen. Und wenn man im Haus, was weiß ich, was 10 Fenster hat, muss man nicht 10-mal neu ansetzen. Sehr hilfreich. Staubsaugerroboter, die Kabel, wenn sie irgendwo was finden, mit auffressen und es kaum schaffen, auf eine Teppichkante hochzuklettern und sich dort festfahren. Es gibt auch einige, die fallen sogar nach die Treppe runter. Und Rasenmäherroboter, wenn man einen schönen, ebenen Rasen hat, ist das ja okay. Den muss man dann natürlich beaufsichtigen, weil er sonst geklaut wird. Ja, hört sich jetzt alles ein bisschen negativ an, aber das Zeug taugt eigentlich noch nichts. Dass man das selbstständige Roboter da auf den Weg schickt, irgendetwas Sinnvolles zu tun, was man nicht selbst in kürzerer Zeit und für viel, viel weniger Geld machen könnte, ja, das sehe ich also im Moment noch nicht. Man geht aber davon aus, das sagt jedenfalls der Verbandssprecher, dass im Jahr 2017 ein Wachstum von etwa 30% in diesem Markt erkennbar sein werden soll. Der größte Teil davon sind diese Fußbodenroboter, die da durch die Gegend flitzen sollen und ja nicht in die Ecken kommen oder unter niedrige Schränke und sonst was. Aber man muss eben so etwas haben. Der Markt ist ja wohl gewachsen und die sagen also, dass mittlerweile einige Millionen dieser Roboter unterwegs sind und verkauft worden sind. Ich weiß noch nicht, wie viele davon wirklich regelmäßig und sinnvoll eingesetzt werden. So, und mittlerweile geht man aber davon aus, dass auch irgendwelche Systeme, die zur Altenpflege, Behindertenpflege, Kinderpflege oder Unterhaltung in diesen Markt mit hinein und dazukommen. Und auch wenn sie im Moment wohl, naja, eher bescheiden sind in der Qualität und in der Unterstützung. Dieser Markt hat also wohl Wachstumschancen, meiner Meinung nach, aber erst dann, wenn die Dinger wirklich in der Lage sind, ihre Umwelt zu erkennen und selbst zu entscheiden, was, wann, wo, wie getan werden muss. Aber selbstfahrende Autos ist eine Sache, aber Systeme, die sich im Haushalt zurechtfinden und die eigenen Aufgaben erledigen können, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger werden. Gut, wenn ich in einem leeren Raum so einen Roboter reinschmeiße und sage, mach's so sauber und lass mir genug Zeit dafür, wird es wohl funktionieren. Tja, alles soll ja irgendwie in den Computer rein und mit Software gelöst werden. Dieses Predictive Policing, das heißt also, diese Software zur Erkennung, wo künftig Straftaten durchgeführt werden könnten. Die ist ja nun in einigen Gebieten in Deutschland in Test und es gibt Untersuchungen dazu. Einmal von der Universität Hamburg ist ein Projekt im Moment erarbeitet worden, läuft aber noch bis Ende 2018. Und im Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht arbeitet man auch an so etwas. Und das Problem ist, man spricht da so ganz merkwürdige Sachen, die ganz normal sind. Da ist eine Firma, die PRECOBS, P-R-E-C-O-B-S, nutzt das eine Software, die eine musterbasierte Prognosetechnik abbildet. So, und die sagen, man spricht von einer Near-Repeat-Theorie. Das ist dann, wie der Sprecher sagte, ähnlich der Broken-Windows-Theorie. Hört sich alles unglaublich gut an. Aber was ist es denn nun eigentlich? Also man muss in die Software Daten einspielen, und zwar frühere Straftaten, zu welchem Zeitpunkt, zu Datum, Uhrzeit und so weiter, an welchem Ort welche Straftat begangen worden ist, was, wie man die Straftat begangen hat, also Einbruch, Aufhebeln, Fenster, Türen, Einschlagen von Fenstern, Überfall oder welche Beute dann gesucht wurde, mitgenommen wurde und so weiter. All diese Sachen, ein sogenanntes Scoring, werden dann von der Software verwurstelt und über Wahrscheinlichkeitsberechnung und sonstigen Sachen versucht man dann herauszufinden, wo denn nun diese noch gar nicht benannten Täter irgendwann das nächste Mal zuschlagen könnten. Und dass man damit Muster erkennen kann und Serientäter ausspüren kann, das ist klar. In Baden-Württemberg hat man diese Phase schon hinter sich. Und man sagt selbst, dass es ganz schwierig ist zu beurteilen, inwieweit denn nun diese Software hilft, künftige, zum Beispiel Wohnungseinbrüche, zu erkennen und zu verhindern. Die Idee dahinter ist natürlich ganz klar. Man hat einen Computer, da läuft ein Programm, dann schickt man Daten rein und das Programm sagt dann, pass auf, lieber Polizist, gehst du mit 3 Leuten um die Uhrzeit in die Straße, in das Haus, dort wird ein Einbruch passieren. Ich meine, dass das blödsinnig ist, wissen wir, ist auch blödsinnig jetzt von mir genannt, aber das ist ja eigentlich so das ganz große Fernziel. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz klar, das weiß doch jeder und auch unsere Polizei weiß es doch. Da, wo Brennpunkte sind, da, wo es immer wieder zu Überfällen kommt, da, wo es immer zu Einbrüchen kommt. Ob man dafür jetzt eine Software braucht, die Schweine viel Geld kostet und dann unterm Strich auch nach Angaben derer, die an diesen Versuchen, Tests und Erprobungen teilgenommen haben, im Grunde genommen nichts herauskommt, das ist eigentlich nur Lala. Die Software wird aber als benutzerfreundlich bezeichnen. Das scheint eine wichtige Sache zu sein. Man muss sehen, wie es weitergeht. Da hat auch so meiner Meinung nach irgendjemand gesagt, gut, schalten wir den Verstand der Polizisten aus, die Erfahrung, die genau wissen, wo schlagen denn unsere jetzigen und künftigen Kunden zu. Und PRECOBS, P-R-E-C-O-B-S, wenn Sie sich das mal genauer ansehen, werden Sie wahrscheinlich erkennen, dass das so problematisch zu betrachten ist, wie die Polizei das macht, dass die eine Hälfte sagt, also ja, es ist irgendwo eine Hilfe, und die andere Hälfte sagt, nee, das lehnen wir grundsätzlich ab. Das US-amerikanische Unternehmen Matternet, das plant, einen regelmäßigen Drohnenlieferdienst in der Schweiz einzurichten. Ab Anfang des kommenden Jahres sollen medizinische Artikel in Städten transportiert werden. Zum Beispiel auch Blutkonserven oder irgendwelche Proben, die von Ärzten in Labore gebracht werden müssen und so weiter. Das ist ein kleines Luftfrachtunternehmen, was bis zu 2 Kilogramm transportieren kann. Und als Transportmittel wird der Quadrocopter von Matternet mit der Bezeichnung M2 eingesetzt. Die Fluggeschwindigkeit ist bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich und die Reichweite etwa 20 Kilometer. Dazu wird dann von Matternet an bestimmten Orten ein Landeplatz aufgestellt, auf dem dieser Copter landen kann. Der Landeplatz selbst hat eine Kamera und hat eine Klappe und da kann also dann derjenige, der diesen Dienst in Anspruch nimmt, hingehen, kann seine Ware scannen lassen über die Kamera, dann wird die Klappe geöffnet, in diese Landestation, wo die Quadrocopter drauf steht, wird dann diese zu transportierende Ware hineingeschoben und dann wird dort mit einem Roboterarm der Copter beladen. In dieser Basisstation wird auch der Akku getauscht. Wenn also ein Flug durchgeführt worden ist, kommt gleich ein neuer Akku rein. So, und dann fliegt das Ding los, nachdem ganz klar vorher natürlich über das Internet das Ziel eingegeben worden ist, wo die Ware hin soll. Und der Empfänger, der kann dann mit einem QR-Code, den er auf seinem Mobiltelefon bekommen hat, da hingehen, zeigt dem diese Landestation und er sagt, ja, du bist der Richtige, mach die Klappe auf und er bekommt die Ware. Dieser Lieferdienst, der dann regulär eingeführt wird, und das wird zusammen mit der Schweizer Post gemacht und in Krankenhäusern in Lugano, die auch schon an den Tests mitgewirkt haben, ebenso wie im Kanton Tessin. Und Tessin, viele Grüße dahin, derjenige weiß, wen ich meine. Ja. Und diese Drohnen, man sagt, die sind deutlich günstiger, als würde man irgendeine Ware einem Transportdienst übergeben. Pro Flug rechnet man mit 5 bis 10 US-Dollar. Also, das hört sich wirklich gut und ja, auch noch preiswerter. Jetzt sagt das Unternehmen Matternet, aber das ist nur der Anfang. Wir wollen mehr machen. Wir wollen öffentliche Start- und Landeplätze haben, wo jeder diesen Dienst in Anspruch nehmen kann. Da kann also zum Beispiel auch irgendein Supermarkt oder so etwas einem Privatperson etwas schicken, wenn da so ein Landeplatz in der Nähe ist eben. Die sollen ja nicht überall landen können. Und die könnte man an irgendwelchen Straßen oder Plätzen öffentlich hinstellen. Und dann muss man mal sehen, wie das angenommen wird. Denn die fliegen ja autonom, selbstständig, auch über Städte, auch über Menschen. Und wenn die sicher sind und wenn es da keine Probleme gibt, könnte das interessant werden. Ob es für privat Sinn macht, dass man sich damit eine Pizza liefern lässt in der Stadt, das weiß ich nicht. Da muss man erst mal sehen, wie die Erfahrungen werden, wenn 2018 dieser Dienst offiziell in der Schweiz eingeführt wird. Wer ab und zu mal in eine richtige Zeitung guckt, zum Beispiel in die Welt, vielleicht hat er es gelesen, da wird berichtet, dass das BKA sein RCIS, sein Remote Communication Interception Software, eigentlich gar nicht auf die Reihe bringt. Was ist das? Nun, der Staatstrojaner. Dieser sogenannte Staatstrojaner, der als Waffe vom Bundeskriminalamt eingesetzt werden soll, um Kommunikation auszuspähen, auf fremden Computern installiert zu werden und so weiter. Da schreibt die Welt, das soll also 5,8 Millionen Euro bisher gekostet haben, diese Entwicklung, und weitgehend unbrauchbar sein. Ein paar Steuergelder müssen ja irgendwie wieder mal ausgegeben werden. Allein die TÜV-Prüfung der Software hat 190.000 Euro gekostet. Also für eine unbrauchbare Software hätten sie von mir für die Hälfte bekommen. Doch, da bin ich großzügig. Ja, bislang kann man also wohl nur auf Windows-Betriebssystemen Skype überwachen. Alles, was mit Tablets, Smartphones, Laptops sowas zu tun hat, geht gar nicht. Auch andere Messenger, Telegram oder Messenger wie WhatsApp oder Facebook, auch die können nicht mitgelesen werden. Muss man wahrscheinlich die Optionen noch kaufen pro Stück, wird wohl nicht mehr als 5,8 Millionen kosten. Kann ja nicht die Welt sein. Ja, und dieser Finnfischer-Trojaner, den hat das BKA ja gekauft. Der ist auch noch nicht im Einsatz. Das wurde vom TÜV untersucht und irgendwo hängt es da. Es ist gar nicht so ganz klar herausgekommen, warum und wie, denn das muss auch noch angepasst werden, dieses Paket, und soll dann auch auf Smartphones laufen können. Aber ob dann auch iPhones überwacht werden können sollen, das ist erstmal gar nicht denkbar, denn da gibt es ja andere Hürden und andere Lücken. Also diese zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITES, haben Sie vielleicht schon mal gehört, die ist ja nun dafür da, dass man diese Technologien ja überwacht, plant, projiziert und so weiter. Und die hat selbst Bedenken, dass man hier beim Ankauf von solcher Software möglicherweise auch Sicherheitslücken mitgeliefert bekommt. Und deswegen wird das alles verzögert. Ist ja in Ordnung, ist ja richtig. Und will nun erstmal abwarten, was Fachleute der Technischen Überwachungsvereine und ähnliche sagen. Auch eine Hackergruppe arbeitet mit daran, Sicherheitslücken in Überwachungssoftware zu finden. Schämt euch. Und wenn diese Lücken dann geschlossen sind, wenn man also sicher ist, dass diese Überwachungssoftware sicher ist, dann könnte man an einen Einsatz denken. Aber ich denke, da sind wir noch ein paar Millionen Euro davon entfernt. So, wovon wir nicht ein paar Millionen Euro entfernt sind, das ist vom Ende dieses Audiocasts. Ich bedanke mich bei denen, die in der letzten Woche mitgeholfen haben mit ihren Spenden, dass wir weitermachen im Studio. Es geht auch weiter. Im Moment sind wir dabei, eine Besprechungsecke, eine Interviewecke einzurichten im Nebenraum. Ja, die ist noch ganz am Anfang, da muss erst noch umgeräumt werden, die Verdeckung gesorgt werden, also Mollton und ähnliches. Wir müssen Traversen haben, um Beleuchtung aufzuhängen und sowas. Das dauert also wohl noch, vielleicht schaffen wir es sogar schon vor Weihnachten, bis dann der Raum da ist, wo wir auch Gesprächspartner einladen können und wo wir auch Diskussionen und Gäste und so weiter durchführen können. Und dann werden Sie sehen, wenn wir soweit sind, wenn so viel Geld zusammengekommen ist, dass wir das vollständig natürlich wieder in Eigenleistung aufbauen können und die ersten Gäste dann im Studio sein werden. Ja, natürlich, wenn das Ding fertig ist, dann werden wir da auch nochmal mit der Kamera draufhalten und das vorstellen, um mal zu zeigen, was mit dem Geld passiert ist. Denn das gehört einfach dazu, das ist einfach nur anständig. So, also, sollte jemand noch nicht gespendet haben und dennoch willig sein, würde ich mich auch weiterhin über Spenden freuen. Wir tun was damit. Und wenn irgendjemand mal Zeit hat, in den Shop hineinschaut und guckt, was er vielleicht seiner Liebsten oder seinem Liebsten oder seinen Kindern oder die Kinder den Eltern oder wie auch immer schenken kann, da sind einige neue Sachen mit dem neuen Logo da. Außerdem hat mir Thomas Ritter gesagt, er hat auch noch einen Restbestand mit dem alten Logo. Also wenn noch jemand irgendwelche Sachen mit altem Logo haben will, die werden nie mehr nachgedruckt. Dann aus Nostalgiegründen oder sonst wo, dann sollte er sich einfach mal in den Shop hineinklicken und gucken, was für ihn dabei ist. Ja, haben wir noch was? Nö, eigentlich nicht. Das war es nur zu einem Thema. Bose bringt mittlerweile einen Kopfhörer auf den Markt mit eingebauten Google-Assistent. Das heißt also, dann kann man mit dem Sprachassistenten von Google sprechen. Der hat an der Ohrmuschel links, glaube ich, einen Taster. Und wenn man da drauf drückt, dann kann man ihm sagen, was man will, und dann antwortet er. Also, es ist so, diese Sprachassistenten werden die Welt verändern. Aber ich bin heute mit der Veränderung der Welt fertig, tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bitte übrig behalten, bleibt alles schön gesund, und nächste Woche Montag kommt die nächste Fernsehsendung. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.